Das Thema heute Abend soll sein die Flüchtlingskatastrophe von Lampedusa und was man aus ihr drüber lernen kann, wie es in der Welt zugeht und wie hierzulande die Grenzen bewirtschaftet werden. Und wir haben uns folgende Gliederung überlegt, weil nach der Katastrophe hat sich die Öffentlichkeit ziemlich empört darüber gegeben und war sich in den Stellungnahmen sicher, das hätte nicht sein müssen, das hätte man verhindern können. Gleichzeitig weiß sie, und das will ich dann an ein paar Zitaten zeigen, dass was Fundamentaleres vorliegt, als dass da Menschen quasi in Seenot geraten sind. Deswegen haben wir uns entschlossen, im ersten Teil unseres Vortrags darauf einzugehen, wie die Öffentlichkeit über die Katastrophe spricht. Das ist natürlich sehr exemplarisch ausgewählt. Und was man dem entnehmen kann und was die Öffentlichkeit aber daraus gelernt gezogen hat. In einem zweiten Teil wollen wir erläutern, wie der globale Kapitalismus verheerende Zustände auf der Welt produziert, sodass es überhaupt dazu kommt, dass sich Millionen auf die Flucht begeben. Und in einem dritten Teil soll dargestellt werden, warum es im globalen Kapitalismus im Prinzip keine Grenzen mehr für Waren, Geld und Kredit gibt, für die Menschen dafür umso mehr. Ein Mann von der Süddeutschen hat nach dem Bootsunglück geschrieben: Der Massentod vor Lampedusa ist Teil der EU-Flüchtlingspolitik. Er gehört zur Abschreckungsstrategie. Ja, was er damit sagt, ist, dass die Flüchtlingspolitik der EU in der Abwehr unerwünschter Einwanderungswilliger besteht. Dazu gehört, ihnen möglichst alle Wege, auf denen sie in die EU kommen können, zu versperren und ihnen auch praktisch die Chancenlosigkeit ihres Anliegens klarzumachen. Insofern können Leichen zu dieser Grenzschutzpolitik. Der Mann macht aber anders weiter, als er da angefangen hat, nämlich, wo er gerade noch von Opfern der EU-Abschreckungspolitik geredet hat, redet er im nächsten Atemzug von, Zitat, sie sind Opfer unterlassener Hilfeleistung. Womöglich handelt es sich auch um Tötung durch Unterlassen. Da muss man schon mal sagen, der Mann ist gut, soll jetzt nichts tun, das Gleiche sein wie tatkräftige Abschreckung? Verdanken sich jetzt die Leichen plötzlich der Tatsache, dass die Grenzschützer nicht tun, wozu sie beauftragt sind? Hat Brandl, so heißt der Mann, im ersten Abendzug gesagt, die Abschreckung der Flüchtlinge, die gehören zur europäischen Grenzpolitik dazu? Tut er das Gleiche in einem zweiten Schritt als Verfehlung der europäischen Politik kennzeichnen? Er verschwendet gar keinen Gedanken drauf, warum die europäischen Politiker die Politik machen, die sie machen und in welchem Verhältnis das zu der Ordnung steht, die sie verwalten und organisieren. Sondern er ersetzt die Frage nach den Gründen, indem er die EU ins moralische Unrecht setzt. Ein anderer macht aus dem, was der Brandl da als Unterlassung einfordert, ein Gebot der Stunde. Ein gewisser Tom Königs, Bundestagsabgeordneter der Grünen, schreibt, Deutschland kann nicht alle aufnehmen, heißt es. Die EU auch nicht. Natürlich, darum geht es aber jetzt nicht. Die Situation in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, muss sich verbessern. Ja, aber sollen so lange die Leute im Meer ertrinken? Man kann doch niemanden ertrinken lassen, nur weil man nachher nicht weiß, wohin mit ihm. Es geht hier zuallererst um Rettung Ertrinkender, 1500 im Jahr, das kann doch nicht unmöglich sein. Was fordert er ein? Er sagt, eigentlich wäre doch die Sache ganz einfach. Man muss doch nur in den Flüchtlingen ertrinkenden Menschen sehen, die man aus der See rettet. Davon muss man doch bloß davon absehen, dass die für die EU ein Problem sind. Und davon muss man auch nur davon absehen, dass die Frage, wie man das Elend, vor dem die Flüchtlinge fliehen, wie man das lösen kann, dass man das hinten anstellt. Dagegen möchte ich mal sagen, mal das Umdrehen, wovon sollen wir denn da alles absehen? Warum ist denn das eigentlich so selbstverständlich, dass Deutschland und die EU nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann? Fehlt es etwa an Platz oder materiellen Mitteln, zusätzliche Wohnungen zu bauen? Was die Flüchtlinge doch in Europa wollen, ist Arbeit finden, damit sie für sich und ihre Familien Geld verdienen können. Wieso sind sie denn damit ein Problem? Warum ist es nicht so, dass das willkommene Hände sind, mit denen man sich die Arbeit gerne teilt? Arbeit ist doch Mühseligkeit. Offenbar zählt Arbeit hierzulande gar nicht als die Last, die sie ist, die man sich gern mit anderen aufteilt, sondern als ein hohes Gut und als ein Privileg. Dieses seltsame Verhältnis zur Arbeit, das kann doch unmöglich daraus folgen, dass die Leute das erzeugen, was sie halt so zum Leben brauchen. Das muss schon an speziellen Rechnungsarten liegen, die hierzulande gelten. Die andere Seite, wieso ist eigentlich die Verbesserung, nochmal ich zitiere, der Situation in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, so eine langwierige Sache? Wieso eigentlich? Was er damit unterstellt, sind katastrophale Zustände, die man nicht leicht in den Griff bekommt. Die offensichtlich, wie es auf der Welt zugeht, nicht so einfach zu lösen sind. Die sich im Rahmen der geltenden Weltordnung nicht so einfach beseitigen lassen. Also, wovon man da absehen muss, ist nichts Geringeres als eine ganze eingerichtete Welt. Eine ganze Ordnung auf der Welt, die, folgt man Königs Hinweisen, was damit zu tun hat, dass die aus ihren Ländern fliehen und auch, dass sie bei uns nicht willkommen sind. Der Königs stellt sich hin und sagt, wer nach den Gründen fragt, der ist herzlos. Dagegen möchte ich mal sagen, ja, wenn man sich mit nichts anlegen will, was auf der Welt gilt, und das heißt dem mal auf die nachsteigt und auf die den Gründen nachgeht, dann buchstabiert sich Hilfe nicht anders als Retten vor dem Ertrinken. Dann bleibt von Hilfe wirklich nur aus dem Wasser ziehen. Und dann ist man nicht so weit weg von Frontex, weil die haben nämlich nach der Katastrophe von Lampedusa die Lehre gezogen. Sie müssen mehr dafür sorgen, dass die überhaupt nicht aufs Wasser kommen, sodass man solche Katastrophen gar nicht mehr passieren. Auch ein anderer Typ aus der FAZ, der sagt, man kann hier nicht alle aufnehmen, weil wenn man einem Flüchtling die Hand reicht, kommen Millionen hinten nach. Was er damit sagt, ist, dass ein ganzer Kontinent offensichtlich, dass da verheerende Zustände herrschen. Was er draus macht, ist ja eine Rechtfertigung dafür, dass man sich gegen die abschotten muss. Andere wenden sich den Fluchtursachen zu. Und Sebastian Schöpp aus der Süddeutschen spricht sich dafür aus, dass man die mal in den Blick nimmt. Warum fliehen denn eigentlich die Leute? Sagt er so, Grenzen auf oder Grenzen zu? Aus diesem erbittert umkämpften Gegensatz reduziert sich die derzeit europäische Debatte über den Umgang mit der Einwanderung. Beides ist falsch. Das muss man erstmal halten, das stimmt. Die ganze Debatte um offene oder geschlossene Grenzen abstrahiert von den Gründen der elenden Lage, aus denen die Leute kommen. Und wenn man sich erklären will, warum die EU die Grenzen so abschottet, dann muss man doch mal den Ausgangspunkt in den Blick nehmen, warum überhaupt so viele Leute nach Europa strömen, was da los ist. Der Journalist will aber dann nicht einfach die Gründe erklären, die er weitermacht, sondern Vorschläge unterbreiten, was die EU zu einer Besserung der Lage tun könnte. Das lese ich mal vor, das ist ein bisschen länger. Ausbeutung und Arroganz halten Afrika am Boden. Es geht damit los, dass man aufhören könnte, die Küsten Westafrikas leer zu fischen, den Menschen mithin die Lebensgrundlage zu entziehen und ihre Regierungen dafür mit Almosen abzuspeisen. Man könnte auch das Dogma vom Freihandel nicht nur zum eigenen kurzfristigen Vorteil interpretieren und stattdessen Handelsschranken abbauen, denn die machen es armen Ländern fast unmöglich, gewinnorientiert zu produzieren. Europa muss die rassistische Brille absetzen, die Ursachen für die Flucht in den Herkunftsländern beseitigen. Das ist die theoretische Idee der EU-Politik gegenüber Afrika. Doch trotz immer neuer Katastrophen im Mittelmeer passiert nur wenig. Das liegt auch daran, dass Europa die Afrikaner noch immer zu Rohstofflieferanten degradiert und ihre Staaten als fortschrittsunfähige Nehmerländer diskriminiert. Einerseits redet der Mann ziemlich Klartext. Da ist die Rede von der Ausbeutung eines ganzen Kontinents, vom Abfischen der Küsten Westafrikas, von der Vernichtung der Lebensgrundlagen der dortigen Bevölkerung durch dieses Abfischen, vom Festklopfen eines gesamten Kontinents auf den Status Rohstofflieferant und dass dieser Status für die bedeutet ökonomischer Ruin und keinerlei Aussicht auf irgendeinen Fortschritt. Gleichzeitig will sich Schöpp diese eingerichteten Benutzungsverhältnisse, die er da aufführt, diese eingerichteten Benutzungsverhältnisse Afrikas durch die EU nicht weiter zuwenden. Sondern für sie ist es das Gleiche wie ein Indiz für eine falsche Einstellung Europas gegenüber Afrika. Arroganz nennt er das. Für einen Denkfehler, Dogma und eine despektierliche Haltung gegenüber den Afrikanern. Degradierung und Diskriminierung. Deswegen kulminiert Schöpps Vorwurf an Europa in dem Bild von der rassistischen Brille, die sich Europa aufgesetzt hat. So übersetzt er den von ihm angetippten ökonomischen Zusammenhang in eine Fehlwahrnehmung, die gar nicht sein müsste, und räumt damit jedes Urteil darüber, wie das Elend, was er vor Augen hat, zu unserer Wirtschaftsordnung gehört, zu dem, wie Afrika wirtschaftlich benutzt wird, weg. Der Journalist hat sich eine Brille aufgesetzt, durch die er nur eines sieht, falsche, verkehrte Politik aus einem falschen Geist. Ein letztes Zitat. Das peilt sowas an, wie dass die ganze Sache mit dem Flüchtlingselend eine Systemfrage ist. Das ist ein Thomas Schmidt von der Frankfurter Rundschau, der sagt, das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa zeigt, Flucht ist die andere Seite der Globalisierung. Weltweit sind nach UN-Angaben 45 Millionen Menschen auf der Flucht. Jährlich versuchen vermutlich an die 100.000 Afrikaner, ihren Kontinent zu verlassen. Die meisten wohl aus wirtschaftlichen Gründen. Auch diese sind durchaus respektabel. Wie Kapital dahin fließt, wo die größten Profite locken, so zieht es die Habenichtse der Welt eben dahin, wo sie sich ein besseres Leben versprechen. Das ist die andere Seite der Globalisierung. Mit dem Stichwort Globalisierung spielt Schmidt auf die in der Welt herrschende Wirtschaftsweise an. Er sagt ja auch, Globalisierung heißt erstmal Globalisierung des Kapitals. Das nämlich die ganze Welt als seine Anlagesphäre betrachtet und sich dort anlegt, wo die besten Profite winken. Nur, was das so mobil ist, was das für die Welt heißt und ob vielleicht da die anderen, die Zustände der verschiedenen Länder drin begründet sind, all das ist für ihn kein Gedanken wert, weil er zielt auf was anderes ab. Er zielt auf die Mobilität ab. Er will festhalten, dass das Kapital sich auf der ganzen Welt bewegt. Und dazu konstruiert er eine andere Seite, nämlich umgekehrt die Flüchtlinge, die sich auch auf der ganzen Welt bewegen. Auch da wieder, wieso die im Elend leben, wodurch sie zu Opfern gemacht werden. Und ob das nicht etwas ist, was mit der ersten Seite der Medaille, mit den globalen Bewegungen des Kapitals etwas zu tun hat. Alles uninteressant. Denn seine Botschaft ist damit fertig, dass er sagt, fliehende Habenichtse gehören zur modernen Welt nun mal wie das mobile Kapital dazu. So erklärt er die ganze moderne Welt, von deren Inhalten er nichts weiter wissen will. Und ihre Folgen zu einem Sachzwang, auf den man sich einstellen muss. Resümee. In all den angesprochenen, wie gesagt, ausgewählten Artikeln wird überall angetippt, dass man es da mit was ziemlich Fundamentalem zu tun hat, mit dem Flüchtlingselend. Und gleichzeitig wird in der Art der Besprechung, was Sie dann draus machen, dieses Fundamentale gleich wieder weggewischt. Deswegen, ja, Susanne.